Kurze Geschichte Russlands von seinem Ende her gesehen. So der Titel eines Buches, das sich auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste in diesem Monat findet. Geschrieben hat es der Slawist, Russland-Experte und Übersetzer Olaf Kühl, den ich jetzt herzlich auf RBB Kultur begrüße. Hallo,
Guten Tag, Frau
willkommen. Sie waren unter anderem Osteuropa-Referent des regierenden Bürgermeisters von Berlin, haben sowohl die Sowjetunion als auch die Russische Föderation sehr viel bereist. Und bevor wir aufs Politische zu sprechen kommen, das ist auch ein sehr persönliches Buch. Da schildern Sie Ihre Faszination für die russische Geschichte und Sprache, für die Literatur und Kultur. Was war ausschlaggebend für diese Begeisterung, würden Sie im Nachhinein sagen?
Ausschlaggebend war am Ende die Sprache. Ich hatte ja angefangen mit Psychologie in Berlin und dann einen Kurs Russisch belegt und die Sprache hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Und dann gab es ja damals die Sowjetunion. Ich wollte einfach das studieren. Was steckt dort dahinter? Das war so geheimnisvoll, diese Kriminologen. Und dann bin ich sofort an die FU gegangen zum Osteuropa-Institut. Aber die Sprache war das Entscheidende.
Ja. Sie sind Jahrgang 1955. Sie haben viele tolle Menschen auch selbst kennengelernt, unter anderem durch Ihre Tätigkeit dann später als Russland-Referent des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Und das Buch ist eben neben diesem persönlichen auch ein sehr politisches, wie der Titel bereits erahnen lässt und auch die Zeit, in der es jetzt erscheint. Sie schreiben an einer Stelle, ich zitiere mal, wer die Begriffe Perestroika und Glasnost im heutigen Russland mit der Aufbruchsfreude der Gorbatschowschen Frühzeit verwendet, wer überhaupt nur das Wort Freiheit im empathischen Sinne gebraucht, muss des höhnischen Gelächters der Wissenden gegenwärtig sein, all jener Libertären, Illiberalen, Antidemokraten, deren Zahl wächst. Und Sie geben uns eine Idee davon, wie es so weit kommen konnte. Welche Faktoren sind hier vor allem zu nennen, Olaf Kühl?
Also im Westen haben wir das ein ähnliches Phänomen, darauf gehe ich nicht ein, sondern ich schreibe über Russland und in Russland war es meiner Meinung nach vor allen Dingen das Gefühl der Demütigung durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, also das Gefühl, keine Großmacht mehr zu sein und nach diesen 10 Jahren wirklicher Freiheit in den 90er Jahren überwog dann immer mehr dieser Revanchismus, also erstmal wir lassen uns nichts vom Westen sagen und das hat sich immer weiter zugespitzt, das wurde instrumentalisiert von den Geheimdiensten, die an der Macht waren. Längst nicht alle Menschen haben so gedacht, aber das ist ja heute die vorwiegende diametrale Feindschaft zum Westen, die daraus erwachsen ist. Das hat sehr stark gefühlsmäßige Gründe. Wir werden nicht verstanden vom Westen. Der Westen will uns völlig umkrempeln, was wir nicht wollen. All diese Theorien von traditionellen Werten, das ist ja alles nur vorgeschoben, meiner Meinung nach.
Sie gehen auch auf die Reihe der kriegerischen Aktivitäten von russischer Seite aus ein. Und die Liste ist ja tatsächlich lang. Transnistrien, Tschetschenien, Georgien, Donbass, Syrien. Auch das ist Thema des Buches. Warum sind Krim und Ukraine so essentiell in diesem Fall für das jetzige Russland?
Die Krim ist einfach besetzt mit bestimmten historischen Vorstellungen, die gar nicht immer den Tatsachen entsprechen. Also tausendjährige russische Geschichte, das war ja am Anfang das Kiewer Reich, nicht das Moskauer Reich. Also da wird viel reinprojiziert. Und ohne die Ukraine ist Russland wirklich nur, wie Obama mal gesagt hat, eine Regionalmacht. Also Ukraine ist von ihrer Landmasse her, von den Menschen, von der Technologie, der Teil Russlands, den es auf keinen Fall aufgeben kann, wenn es Großmacht bleiben will. Deswegen ist das so wichtig. Mhm. Von der Landmasse her ist es völlig unerheblich, weil in Ostsibirien gehen hunderte, tausende Hektar verloren an die Chinesen de facto. Das kümmert niemanden in Russland.
Haben Sie denn eigentlich den Angriffskrieg in irgendeiner Weise vorausgesehen? Die kriegerischen Auseinandersetzungen, die kennen wir seit einigen Jahren, aber diese Form des Angriffskrieges?
Also ehrlich gesagt nicht. Ich hab nicht daran geglaubt, dass Russland das tun würde. Die Meldung gab es ja lange vorher, Monate vorher, Warnungen über Truppenmassierungen. Aber ich habe gedacht, wenn er das tut, also der Präsident, dann gräbt er sich sein eigenes Grab. Und das ist nach wie vor meine Meinung, dass dieser Angriffskrieg das Ende von Russland ist, vom jetzigen Regime.
Sie erläutern auch die Melange, die sich eben nach 10 Jahren Glasnost, Perestroika immer mehr in den Staat eingeschrieben hat. Sie analysieren sehr genau in Ihrem Buch die Lüge als politisches Mittel, erzählen, wie Sie die gesellschaftspolitischen Veränderungen in Russland in den letzten Jahren, Jahrzehnten wahrgenommen haben, wie die Gegner und widerständige Stimmen, wie die Zivilbevölkerung zum Schweigen gebracht wird, unter anderem mit Gewalt. Und dennoch fragt man sich, warum schweigen sogar zum Beispiel die Soldatenmütter? Das war ja in den Tschetschenienkriegen dann doch noch mal anders, von 1996 bis Anfang der 2000er. Was hat sich verändert?
Also erstmal, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist die Gleichschaltung der großen Medien, der Fernsehsender. Wenn man sich 1999 noch anguckt, was auf NTV möglich war, wie die Menschen mit FSB-Offizieren öffentlich gestritten haben, ohne Angst zu haben. Das war bis 2002, 2003 so, dann waren die Fernsehsender weg. Es gab kein öffentliches Medium mehr, wo die Leute sich ihre Meinung vergewissern konnten. Und viele Ältere gehen ja nicht ins Internet, das ist ihnen zu anstrengend. Sie gucken fern und lassen sich berieseln. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Also ich habe manchmal den Eindruck, je schlechter es den Menschen in Russland geht, desto stolzer sind sie auf ihre Regierung und desto fester geschlossen stehen sie dahinter. Das ist so ein Paradox, aber ich kann es mir psychologisch auch nicht richtig erklären. Die Mütter sind ja stolz darauf, wenn sie irgendeinen Pelzmantel kriegen für ihren Sohn oder Ehemann, der in der Ukraine gefallen ist.
Und sie bitten eher die Generäle, gut auf ihre Jungs aufzupassen. Aber sie betonen auch, dass sie sich überhaupt nicht über ukrainische Soldaten zum Beispiel Gedanken machen oder das, was in der Ukraine derzeit passiert, was ihre Söhne dort anstellen. Auch sehr persönliche Szenen habe ich empfunden, als ich ihr Buch las, als sie selbst von Reisen nach Russland sprachen und dort auch Vorträge gehalten haben mit Studierenden, in Diskussion oder eben auch nicht mehr in Diskussion kommen konnten. Wann haben sie diese Unterschiede oder diese vielmehr Entwicklung feststellen können, dass eine öffentliche Debatte gar nicht mehr wirklich möglich ist?
Also ich war 2012 mit meinen toten Tieren, mit meinem ersten Roman in Russland auf Lesereise. Da war ich einfach hin und weg von den jungen Menschen und ich habe gedacht, das geht alles in die richtige Richtung. Das letzte Mal war ich 2019 in Moskau, Petersburg und Nizhny Novgorod und habe immer noch in den Hörsälen eine Masse von jungen Leuten gesehen, die ganz offen Fragen stellten, sodass ich das Gefühl hatte, da ist ein Potenzial an Kritik, das da ist. Seit 2019 war ich nicht mehr da, weil damals der Geheimdienst irgendwie zweimal in meinem Hotelzimmer war und ich hatte ein ganz ungutes Gefühl und wollte da nicht mehr hin. Aber immer, wenn ich in Russland war, habe ich an den Menschen gemerkt, die sind nicht dumm, die sind klug, die denken nach. Und mir war nie klar, wie dieses Paradox, dass so eine scheußliche Regierung sich an der Macht halten kann, wenn die Menschen im Grunde eigentlich alle nicht blöd sind.
Das fragt man sich ja in der Tat. Sie haben zwei Thesen in diesem Buch, über die ich noch kurz sprechen möchte. Sie konstatieren nämlich, dass die völkisch-nationalistische Außenpolitik Russland zu heftigen, gewaltsamen inneren Umbrüchen führen wird, bis hin zum Zerfall des Landes. Welche Konsequenzen hätte dieses Szenario für den Rest Europas in diesem Fall?
Also ich bin sogar ein bisschen erschrocken, dass die Prognose, die ich am Ende meines Buches gebe, Richtung Zerfall, Richtung Bürgerkrieg, dass die jetzt ja vor unseren Augen so allmählich wahr wird. Mit dem Zug Prigozhins auf Moskau, mit der Flucht Putins aus Moskau, mit der Wahrscheinlichkeit, dass es im FSB und im Militär Kräfte gibt, die gegen Putin sind, die sich bloß noch nicht klar äußern. Wird dieses Regime bald gestürzt werden? Das ist für mich klar. Die Frage ist, was dann kommt. Dann kommen bestimmt keine westlichen Liberalen an die Macht, wie wir uns das wünschen würden, sondern es kommen vielleicht sogar noch härtere Nationalisten. Aber die Lage ist ja jetzt schon brandgefährlich durch die Atomwaffen, die nach Belarus verlagert wurden. Jetzt sind die Wagner-Truppen da. Es gibt idiotische Propagandisten, die dafür sind, Posen in Polen mit Atomwaffen zu bombardieren. Das klingt alles nach Worten, aber bis jetzt ist alles, was in Worten in Russland irgendwie geäußert wurde von Putin oder im Fernsehen, irgendwann wahr geworden. Deswegen, ich glaube aber nicht, dass die Lage gefährlicher wird dadurch, dass Putin weg ist. Es wird zwar zersplitterter sein, aber nicht unbedingt gefährlicher.
Und was bedeutet das für andere Länder Europas?
Das hängt alles von Europa ab, von der NATO, von der Geschlossenheit, mit der Europa die Ukraine unterstützt. Die Ukraine ist im Augenblick der entscheidende Faktor. Wenn die militärisch siegt und Russland am Boden liegt, dann wird das Gleiche passieren wie 1917. Dann gibt es Verhandlungen und dann muss Russland eventuell seine Atomwaffen abgeben, wenn es wieder aufgebaut werden will. Also es muss wirklich diese entscheidende militärische und ökonomische Niederlage erfolgen, wenn wir dieses Problem lösen wollen. Sonst geht das noch Jahre und Jahrzehnte so weiter.
Ich denke mal, ganz bewusst haben Sie auch den Titel dieses Buches so gewählt, Kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende her gesehen. Und eben das ist Ihr Conclusio. Sie haben gerade schon das Ganze umrissen. Das ist eine ziemlich drastische Konsequenz und sicherlich auch eine, die streitbar ist. Russlands müsse eine totale Kapitulation erleben, so wie Deutschland 45, schreiben Sie. Ja. Lässt sich diese Situation tatsächlich vergleichen?
Von der Verblendung der Menschen ja. Die Deutschen waren ja, ich schreibe irgendwo, die Deutschen sind ja auch nicht freiwillig denazifiziert worden. Wir hatten ja das Glück, dass wir die Alliierten hatten, die Amerikaner, die Briten, Franzosen, die uns dazu gezwungen haben. Denn ich glaube nicht, dass die Menschen von einem Tag auf den anderen alles für falsch hielten, was damals war. Meine große Frage in Bezug auf Russland ist, wer macht das dort? Ich glaube nicht, dass irgendjemand Moskau besetzen und ganz Russland entnazifizieren kann, so wie die Russen das in der Ukraine machen wollen, weil sie behaupten, dass dort Nazi wären. Also wie das passieren soll, ist für mich eine offene Frage. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber vieles andere können Sie sagen und schreiben es in Ihrem Buch Z, kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende her gesehen. Das Buch von Olaf Kühl ist bei Rowohlt erschienen. 224 Seiten, 24 Euro. Es steht auf Platz 1 unserer RBB-Kultursachbuch-Bestenliste in diesem Monat. Olaf Kühl, danke für Ihren Besuch bei uns.
Danke Ihnen für die Einladung.